ARD. Um das, was wir heute besprechen, besser zu verstehen, müssen wir einmal kurz zurückgehen in den November 2024. Damals wurden Datenkabel in der Ostsee beschädigt. Das war eine Riesennummer. Alle haben darüber berichtet.
Sie sichern den weltweiten Datenverkehr und gehören zur kritischen Infrastruktur. Seit gestern ist klar, gleich zwei solche Kabel sind teils stark beschädigt worden.
In den vergangenen Jahren gab es immer wieder solche Zwischenfälle, solche Zerstörungen in der Ostsee. Und dazu kommen die regelmäßigen Provokationen durch die russische Luftwaffe und Marine. Deshalb nennt der neue Außenminister Johann Wadephul von der CDU die Ostsee auch einen, Zitat, Gefährdungsraum. Er und Sicherheitsexperten wollen, dass besser hingeschaut wird bei dem, was da in der Ostsee passiert. Und dabei sollen in Zukunft auch die Betreiber von Offshore-Windparks und Ölplattformen helfen. Sogar dazu verpflichtet werden, künftig Radaranlagen einzubauen, mit denen dann Daten über und unter Wasser gesammelt werden können. Und das ist neu. Im Klartext heißt das nämlich, Infrastruktur von Privatunternehmen wird militärisch genutzt, mit Folgen für die Betreiber. Die Kollegen von der Recherchekooperation WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung, Florian Flade, Reiko Pinkert und Antonius Kempmann, die haben genau dazu recherchiert. Und gleich spreche ich mit einem von den dreien, mit Florian. Dann wisst ihr in knapp 10 Minuten, was für Daten man in der Ostsee künftig sammeln will, wie groß die Bedrohung wirklich ist und was die privaten Windanlagenbetreiber von diesen Plänen halten. Und damit hi zu einer neuen Folge 10 Minuten Wirtschaft, heute wieder mit mir, Melanie Böff. Übrigens, von uns findet ihr Montag bis Freitag eine neue Folge in der ARD Audiothek oder überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört. Und Florian ist jetzt hier bei mir. Hi Florian, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Morgen.
Vielleicht fangen wir nochmal ganz grundsätzlich bei dieser Sache an. Worin genau liegt jetzt die Bedrohung und kann man sagen, wie groß die tatsächlich ist?
Um das zu verstehen, muss man sich einmal anschauen, wie ist denn die Situation gerade in Bezug auf die Ostsee im Moment. Und da sagen die Sicherheitsbehörden, sagt auch das Militär, sagt die NATO, dass das ein Raum ist, der zunehmend in den Fokus gerät, auch militärischer und vor allem dieser hybriden Auseinandersetzung, dass dort russische Aktivitäten stattfinden von Seiten der russischen Marine, aber zunehmend auch eben im hybriden Bereich, also dass zivile Schiffe dort seltsame Dinge tun, dass Unterseekabel zerstört werden von Ankern, von Frachtern zum Beispiel, die man dieser Schattenflotte zuordnet, mit der Russland Öl verkauft in alle Welt. Also da passiert eine ganz Menge und die Ostsee ist ein sehr wichtiger Raum. Sehr viel Handel läuft über die Ostsee. Viele Anrainerstaaten sind, was ihre Versorgung angeht, abhängig von diesem Raum. Und da gibt es die Problematik, dass man festgestellt hat, man sieht zwar einiges, aber man sieht nicht so viel unter Wasser. Man sieht ein bisschen mehr auf dem Wasser, aber es ist auf keinen Fall vergleichbar zum Beispiel mit der Aufklärung in der Luft. Und von Seiten des Militärs gibt es deshalb schon seit einiger Zeit den Wunsch, die Sensorik, mit der man dort Schiffsbewegungen aufzeichnen kann, vor allem eben russische Schiffsbewegungen, das auszuweiten, um ein besseres Lagebild zu bekommen. Und deshalb sollen jetzt auch zivile Infrastrukturbetreiber damit eingebunden werden, indem sie eben zum Beispiel Radaranlagen verbauen.
Heißt aber, man kann gar nicht wirklich sagen, wie groß die Bedrohung aktuell ist?
Man kann das schwer greifen und Militärs machen sich Sorge, weil sie sagen, also die arbeiten natürlich immer mit Lagebildern. Und bei Lagebildern, das bedeutet, ich brauche möglichst viele Informationen, möglichst viele Daten, um wissen zu können, was passiert da. Ist das was Komisches, was da passiert? Und im militärischen Sprech, dann nennt man das dann Normverhalten. Also ist das normal, was die russische Marine dort macht, wenn die da rumfährt? Jetzt gibt es diese Schattenflotte, diese Tanker, die dann teilweise begleitet werden vom Militär. Dann gibt es natürlich noch U-Boote, mittlerweile gibt es unbemannte Unterwasserdrohnen. Aber ist das alles normal oder sind das schon Vorbereitungen für Angriffe, Vorbereitungen, Kriegsvorbereitungen? Das will man natürlich wissen. Und dafür muss man feststellen, ob es eine Abweichung von dem Normalverhalten gibt von vor 5 Jahren oder 10 Jahren. Und um das zu erfassen, muss man Massendaten auswerten, aber die muss man erstmal haben. Und das ist der Hintergrund, warum man die so generieren möchte.
Wer genau will das denn jetzt gerade?
Also es gibt diesen Flächenbebauungsplan des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH heißt das. Und da wird vorgegeben sozusagen, wie Offshore-Anlagen aussehen müssen, ganz grob, wo das stattfinden kann, wie diese Anlagen auszusehen haben, wie die ausgestattet sein sollen. Und da drin findet sich, wir haben uns das angeguckt in diesem Plan für das Jahr 2025, da steht eben, dass es der Bundeswehr ermöglicht werden soll, solche Anlagen zu betreiben und zu verbauen, eben auch bei zivilen Betreibern. Oder man kann auch sagen, die zivilen Betreiber, die installieren dann etwas und diese Daten werden ausgeleitet an staatliche Stellen. Und wir haben auch explizit gefragt, sollen diese Daten dann der Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden? Das wurde nicht verneint. Man hat uns aber mitgeteilt, man ist da noch in Gesprächen, wie genau das funktionieren kann, welche Schnittstellen man da schaffen könnte. Und ja, damit baut man eben, also man muss sich vorstellen, das gilt dann für die bestehenden Anlagen, aber eben auch für die, die noch gebaut werden sollen. Damit erweitert man die Sensorik in der Ostsee.
Und wenn du sagst, man erweitert die Sensorik in der Ostsee, heißt das, diese Daten, die konnte man bisher nicht sammeln? Oder warum sind solche neuen Anlagen wirklich jetzt so wichtig für die Behörden?
Also man hat sich natürlich auch angeguckt, was sieht man denn bislang? Also welche Datenerfassung gibt es? Und beispielsweise was Schiffsbewegungen angeht, da gibt es die AIS. Also Schiffe senden Signale aus, ihre Standortdaten. Dann kann man tracken, verfolgen, wie diese Schiffe sich bewegen. Das kann man, das können auch, kann jedermann tun. Da gibt es Anbieter, ein bisschen wie diese Flugverfolgung, Flugradargeschichten, wo man Flugzeuge verfolgen kann. Das kann man machen. Aber nach Ansicht des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie ist das nicht mehr ausreichend, weil das ist quasi ein freiwilliges Modell. Schiffe können das auch ausschalten und dann sind Schiffe da nicht mehr zu sehen. Dann gibt es andere Möglichkeiten zu schauen, wie man Schiffe verfolgen kann, die man zum Beispiel für verdächtig hält, Spionage oder Sabotage zu betreiben und zum Beispiel Satellitenbilder. Aber das ist alles sehr aufwendig. Es gibt natürlich auch militärische Überwachung, aber das ist längst nicht mehr so, wie es im Kalten Krieg war. Da wurde in den 90ern dann vieles zurückgebaut. Also es gibt natürlich Mikrofone, die im Meer stationiert werden, um U-Boote aufzuspüren zum Beispiel. Das klingt alles sehr nach Kaltem Krieg, aber das war so und das ist auch weiterhin so. Aber es gibt nicht mehr so viel davon. Und genau deshalb gibt es jetzt die Bemühungen oder den Ansatz, den Willen, das wieder auszuweiten.
Aber wenn wir jetzt mal ganz grundsätzlich gucken, was diese Pläne eigentlich bedeuten, dann heißt es im Klartext, zivile Infrastruktur könnte eben demnächst auch militärisch genutzt werden. Das hat Auswirkungen auf die Betreiber. Finden die das gut oder schlecht? Gibt es da schon Rückmeldungen?
Also wir haben mit mehreren Betreibern gesprochen. Wir haben natürlich gefragt, was die davon halten. Es gibt da zögerliche Antworten. Das liegt auch daran, das wurde uns auch gesagt, dass man gerade eben in den Gesprächen mit den Behörden steht. Man will da diese Gespräche jetzt nicht torpedieren oder so. Man möchte da einen guten Ausgang irgendwie finden, gute Kompromisse finden. Aber ja, da stehen Fragen im Raum, die zu klären sind. Da geht es einmal natürlich um die Kostenfrage. Also wer übernimmt die Kosten? Gibt es da eine Beteiligung des Staates daran? Wer muss dafür bezahlen, diese Radaranlagen zu installieren und zu betreiben? Wie ist das mit den Daten, die da erfasst werden? An wen werden die geschickt, werden die verschlüsselt, werden die irgendwohin ausgeleitet? Und dann gibt es natürlich für die Betreiber die Fragen zum Beispiel nach der Versicherung oder ob das nicht auch Investoren abschreckt, weil man dann eben auch Teil einer militärischen Erfassung und Aufklärung sein kann und damit dann vielleicht auch potenziell auch Ziel wird in einem Kriegsfall zum Beispiel.
Genau, darum geht es ja auch. Eben, wenn die Windparks dann zum Beispiel potenzielle Ziele in einem Konflikt werden, was hat das am Ende für Auswirkungen?
Ja, die Frage liegt auf der Hand, die ist naheliegend und die Sorgen sind auch sicherlich verständlich. Nur wenn man sich das mal anguckt, wie die Realität ist, dann muss man sagen, die kritische Infrastruktur, auch die Energieversorgung, die ist ja ohnehin schon im Blick. Militärs und von vor allem dieser hybriden Kriegsform. Also die Energieversorgung spielt eine große Rolle. Das russische Militär, russische Geheimdienste interessieren sich dafür, wie das läuft und spionieren das seit vielen Jahren aus. Das sagen uns Vertreter der NATO, das sagen auch Vertreter anderer Behörden in Europa. Man sieht das zunehmend, dass Russland sich dafür interessiert, wie die europäische Energieversorgung aussieht, wie Kommunikationskabel verlaufen. Und es gab ja auch Vorfälle, die als Sabotage eingeordnet werden. Also das passiert ja ohnehin schon. Und mir hat letztens auch jemand gesagt, man kann die Frage auch andersrum stellen. Das Militär nutzt ja auch zum Teil das normale Internet. Also wird damit nicht auch das Internet plötzlich militarisiert? Also das ist immer so.
Das würde uns ja alle angehen dann.
Das geht in beide Richtungen eigentlich, genau.
Da wird die Ostsee ja immer wichtiger für Russland. Was genau macht Russland da?
Also Russland ist ein Anrainerstaat der Ostsee. Russland hat wirtschaftliche Interessen dort natürlich. Russland fährt, russische Schiffe fahren durch die Ostsee und liefern Güter in verschiedene Länder. Das ist Russlands Weg in den Atlantik und in das Mittelmeer. Also die fahren dann einmal da oben rum und dann in das Mittelmeer rein. Es ist eine wichtige Seefahrtsroute. Es ist ein wirtschaftlich wichtiger Raum. Es ist militärisch aber auch sehr wichtig. In den Szenarien, von denen man immer wieder hört, bei der NATO sagt man das, Russland hat diese Pläne. Da geht es auch darum, kann man im Kriegsfall über die Ostsee die Versorgung der baltischen Staaten zum Beispiel abschneiden? Kann man dafür sorgen, militärisch, dass dort keine Truppen hinverlegt werden können, um das Baltikum zu verteidigen? Und Russland hat dort die Aktivitäten ausgeweitet. Das sagen Leute, die sich damit auskennen. Da passiert sehr viel mehr. Russland setzt Unterwasserdrohnen ein. Russland spioniert Infrastruktur unter Wasser aus. Das findet dort statt. Aber wie intensiv das stattfindet, das ist eben die Frage, der man versucht nachzugehen.
Okay, und dafür werden dann eben künftig wahrscheinlich mehr Daten gesammelt, auch von Offshore-Windparkbetreibern. Florian, vielen Dank für eure Recherche und die ganzen Infos. Vielen Dank.
Sehr gerne doch.
Ja, und wie es mit diesen Plänen für die Ostsee weitergeht, haben wir natürlich für euch auf dem Schirm. Wenn ihr solche Infos nicht mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch gerne mal ein Abo da in der ARD Audiothek oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und damit wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Ich sage tschüss und bis morgen.